Jo, danke dir, Anton. Dann von mir herzlich willkommen in meinem Vortrag, wo ich euch so einiges über den YubiKey erzählen möchte. Ihr kennt YubiKeys wahrscheinlich, sonst wärt ihr nicht hier. Und ihr benutzt die vermutlich für Zwei-Faktor-Authentisierung oder solche Geschichten bei GitHub, Google, sonst wo. Oder vielleicht auch schon in eurer eigenen Nextcloud, da habe ich auch vor 2 Jahren schon drüber gesprochen, wie man das da einrichten kann. Heute möchte ich euch ein paar mehr Sachen noch zeigen, die man mit so einem YubiKey oder auch teilweise anderen Security Keys machen kann. Aber erstmal würde ich gerne in die Runde fragen, wer von euch hat denn schon so ein U2FD-Token oder muss kein YubiKey sein, kann auch ein NITRO-Key sein, Solo-Key oder sonstiges? Okay, das ist so die Hälfte, schätze ich mal. Wer von euch benutzt Passwörter? Wer von euch mag Passwörter? Okay, das sind ein paar Leute, gibt es hier, die mögen Passwörter? Hätte ich nicht gedacht. Ich persönlich mag Passwörter nicht so, weil die sind bei ausreichender Länge ziemlich lang und nervig einzugeben. Und ja, auch ich habe natürlich einen Passwortmanager, weil noch kommt man nicht ohne Passwörter aus. Ich versuche aber zumindest bei mir auf dem lokalen System Passwörter so weit wie möglich zu eliminieren, sodass ich eben nicht ständig tippen muss. Wenn ich was tippe, dann will ich auch, dass das geschieht und das nicht erstmal machen müssen, bevor irgendwas geschieht an meinem Rechner. Und heute zeige ich euch mal so den einen oder anderen Trick, wie ihr vielleicht ein Passwort mal loswerden könnt. Bevor ich das mache, muss ich aber noch kurz CB1 vorstellen. Immerhin bin ich hier im Firmenauftrag. Wir haben auch unten einen sehr schönen Stand. Einige von euch werden schon bei uns gewesen sein. Uns gibt es jetzt mittlerweile fast 20 Jahre. Von Anfang an haben wir uns auf Linux und Open Source konzentriert. Sind mittlerweile rund 160 Mitarbeiter. Als ich vor 9 Jahren angefangen habe, waren wir noch 60. Und wir machen so das Rundum-Glücklich-Paket rund um Linux-Infrastruktur. Alles, was so oberkante Hardware anfängt, Virtualisierung, OpenStack, denn Kubernetes ganz viel, Monitoring, Storage, vom Consulting, dann über Support bis hin zu 24/7-Support, Training. Ich bin auch viel als Trainer unterwegs. Und halt alles, was so den Betrieb angeht, Managed Service oder eben Support. Standorte haben wir in Rockolding, das liegt an der beschaulichen Donau, unten in Bayern, da sitzt unser Firmensitz. Wir haben auch Offices in Köln, Berlin, Dresden und Jena und als Mitarbeiter sitzen wir quer verteilt über das Land. Wir haben sogar Kollegen, die in Georgien oder auf den Philippinen wohnen. Also viel Remote-Arbeit bei uns, nicht nur jetzt erst seit Corona, sondern auch schon vorher. Hier haben wir dann nochmal so unsere Schwerpunkte. Ihr seht schon Linux-Distribution. Wir sind da komplett herstellerunabhängig, haben mit den meisten auch Partnerschaften. Konfigurationsmanagement machen wir viel. Ich selber mache da auch viel mit Ansible, demnächst auch wieder mit Puppet nach einiger Pause. Systems Management, Container-Virtualisierung, großes Standbein auch von uns. Gerne auch auf OpenStack, aber auch Public Cloud ist bei uns mittlerweile einfach drin, weil die Kunden es so wollen. Aber genug zur B1, back to topic, würde ich sagen. Und da sind wir dann wieder beim YubiKey. So ein YubiKey, hier haben wir mal 2, die werde ich auch gleich noch auspacken. Gibt auch noch andere, wie zum Beispiel ein Solo-Key, ein NITRO-Key, da warte ich gerade auf die Lieferung von der neuen V3, der kann nämlich auch so ein bisschen mehr als nur FIDO 2. Hier haben wir dann noch so einen Billigheimer von Amazon, der hat 12 Euro oder so gekostet. Bietet mir auch FIDO 2 wunderbar als zweiter Faktor zu verwenden oder eben für das eine oder andere, was ich euch heute auch noch zeigen möchte. Ist also ein physischer Schlüssel, ganz im Gegensatz zum Passwort oder zu einem kryptografischen Schlüssel, wie ein SSH-Key oder so. Den kann ich anfassen und in die Hosentasche stecken, so auch am Schlüsselbund zu hängen. 3 Stück von denen habe ich, sodass ich mich immer wunderbar auch authentifizieren kann. Ich habe hier noch ein paar, die liegen normalerweise zu Hause als Backup. Im Gegensatz zu so einem Autoschlüssel, wo auch Technik drin steckt, passt so ein Autoschlüssel, den passt nicht in den USB-Port, ne? Kann ich also nicht verwenden. Deswegen nehme ich einen YubiKey oder ein Solo-Key oder whatever. Und ich möchte natürlich auch kein Auto aufmachen, ich möchte meinen Computer aufmachen. Oder Webseiten, meine Shell aufmachen, zum Beispiel für sudo, meine Festplatte aufmachen. Wer von euch benutzt Festplattenverschlüsselung? Oh, das ist so gut die Hälfte, würde ich schätzen. Wie lang ist so euer Passwort? 6 Stellen, 10 Stellen, 12 Stellen, 20, 30? Macht Spaß, das einzugeben bei jedem Boot? Nicht so wirklich, ne? Mir auch nicht. Deswegen möchte ich das möglichst nicht benutzen müssen. Und genau das zeige ich euch auch. Auch meine Mails, wenn ich die mit GPG verschlüsselt sind, möchte ich vielleicht nicht den Schlüssel auf meiner Festplatte haben oder für SSH-Authentifizierung. Credentials auf der Festplatte können immer irgendwie abgegriffen werden. Von so einem Key ist es schon deutlich schwieriger, das da irgendwie runterzuholen, außer steckt der bei mir sicher in der Hosentasche und wenn ich den Rechner verlasse, dann nehme ich den Key mit und mein Screen wird automatisch gesperrt. Es sind so die Sachen, die ich euch heute zeigen möchte. Ja, so ein YubiKey. Gerade die schwarzen hier sind nicht ganz billig, kosten so 50 Euro aufwärts, je nachdem, was sie können. Gibt auch noch günstigere Varianten, die können da nicht alles. Die können zum Beispiel keine GPG-Keys speichern. Auch SSH-Keys zu speichern geht nicht auf allen FIDO 2-Keys. Wem die FIDO 2-Funktionalität aber reicht, der ist auch mit so einem 15 Euro billig einmal letztendlich gut bedient. Oder wer auf Open Source Wert legt, die Nitro-Keys kommen jetzt in der Version 3. Die können je nach Modell auch GPG-Keys beispielsweise abspeichern. Welche Alternativen gibt es also? Der schwarze YubiKey, der kann alles, was ich hier vorstellen möchte und noch sehr, sehr viel mehr. Der kann Client-Zertifikate speichern. Es ist ein bisschen out of scope. Ich habe nur 50 Minuten circa und kann euch daher nicht alles zeigen. Dann gibt es den YubiKey Blue. Den gibt es auch bei uns zu gewinnen. Am B1-Stand, wer noch nicht teilgenommen hat. Wir haben eine Tombola, heute um 15 Uhr ist die Verlosung und auch bei unserer Admin-Challenge bekommen die drei schnellsten jeweils so einen blauen YubiKey als Preis. Beim Nitro Key hängt es stark vom Modell ab, was die alles können. Da gibt es auch welche wie der hier, das ist ein einfacher U2F-Token. Zwei Drittel meines Vortrags gehen damit, das letzte Drittel dann eben nicht. Aber auch da gibt es schönere Sachen. Wie gesagt, ich warte auf die Lieferung, sonst hätte ich euch die auch gerne gezeigt. Beim TrustKey, da habe ich hier zwei, die haben auch noch so einen Fingerprint-Reader dran. Es gibt auch YubiKey Bio, der hat auch einen Fingerprint-Reader. Ich habe mir die einfach gaghalber mal geholt und das sind im Moment meine Backup-Devices, die eigentlich eher zu Hause liegen. SoloKey kann auch nur FIDO 2, kann aber, wie ich auch heute erst erfahren habe, bei einem sehr interessanten Gespräch kann wohl auch SSH Resident Keys abspeichern. Auch das werde ich euch noch zeigen. Und die China-Ware habe ich ja schon erwähnt. Solange die FIDO 2 zertifiziert sind, spricht nichts dagegen, die zu verwenden. Dann könnt ihr die auch auf Webseiten zum Zwei-Faktor-Login verwenden. Wichtig ist aber, achtet bitte auf den FIDO 2-Standard, wenn ihr euch solche Keys kauft, weil nur die sind auch in der Zukunft noch nutzbar. Irgendwann werden die alten Protokolle einfach nicht mehr unterstützt. Was schauen wir uns also an? Zwei-Faktor-Authentisierung als kurzen Rückblick. Ich habe schon 2019 und dann 2021, nachdem 20er ausgefallen ist, Vorträge hier über Zwei-Faktor-Authentisierung gemacht. Einmal für den SSH-Server, einmal auch für die eigene Nextcloud oder das eigene WordPress. Die Links findet ihr in den Folien. Die lade ich dann auch im Nachgang nochmal hoch. Dann werden wir uns die Vorbereitungen anschauen. Ich möchte natürlich nicht einfach durch den Besitz von so einem Schlüssel an fremden Rechner rankommen, beziehungsweise dass jemand, der meinen Schlüssel findet, meinen Rechner damit aufmachen kann. Ich schütze den zumindest noch mit einer PIN und dann nehme ich natürlich nicht die Default-PIN 123456, sondern setze eben eine eigene. Das sind also die Vorbereitungen, die wir machen. Dann sollten wir noch auf die Firmware-Version schauen, weil wenn wir uns später dann SSH und GPG anschauen, die werden zum Teil erst ab einer bestimmten Firmware-Version unterstützt. Da gehe ich dann nachher nochmal drauf ein, wenn es soweit ist. Und dann schauen wir uns die Lux-Verschlüsselung an. Das ist häufig ein sehr, sehr langes Passwort. Ich habe hier schon bei mehr als 30 Zeichenhände gesehen und das macht natürlich keinen Spaß. Und Lux bietet mir so verschiedene Keyslots und da kann ich dann einfach weitere mit meinen YubiKeys befüllen und muss dann nur noch den Schlüssel anstecken, meine PIN eingeben, Knöpfchen drücken und die Festplatte ist entschlüsselt. Dann schauen wir uns den lokalen Login an. Das können wir entweder global in unserer Authentifizierungskonfiguration machen, in den PAM-Modulen, sodass ich auch am Display-Manager mich anmelden kann oder auf der Shell oder eben für sudo dann auch mein YubiKey verwende. Das ist Geschmackssache, wer was für welche Zwecke einsetzen möchte. Ist einfach eine unterschiedliche Datei dann in etc/pmd, da können wir auch gerne nochmal reinschauen. Und dann hatte ich ja schon gesagt, wenn ich den Key abziehe, möchte ich bitteschön, dass der Bildschirm automatisch gesperrt wird, sodass ich mir dann darum keine Sorgen mehr machen muss. Dann haben wir uns noch SSH und GPG jeweils mit dem YubiKey an. Zwei-Faktor-Authentisierung als kurzer Recap. Da haben wir mögliche Faktoren, ist ein Passwort. Das können kryptografische Schlüssel wie SSH-Keys sein. Hardware-Token, wie die hier, oder auch One-Time-Passwords über eine OTP-App wie FreeOTP Plus beispielsweise, welches eine Open-Source-App ist, oder auch Google Authenticator, Authy und was es da alles gibt. Dann gibt es noch weitere Software-Token. Es gibt biometrische Merkmale, der Fingerprint-Reader oder eben auf iPhones auch die Face-ID. Ist immer ein bisschen doof, weil wenn das einmal abhandengekommen ist oder kompromittiert worden ist, mein Gesicht kann ich so schnell nicht austauschen. Fingerabdruck austauschen ist auch so ein bisschen schmerzhaft, möchte ich eher nicht. Deswegen bin ich kein großer Fan von Biometrie. Und für physischen Zugang Autoschlüssel oder auch einfach der Schlüssel für die Tür hier vorne. Webdienste, die Zwei-Faktor-Authentisierung unterstützen, das sind soweit alle großen, zum Beispiel auf GitHub. GitHub wird das demnächst tatsächlich auch vorschreiben und durchsetzen, dass man sich da zwangsweise mit zwei Faktoren anmelden muss. Ansonsten wird einem der Account gesperrt und dann muss man zusehen, dass man wieder rankommt. Da gibt es noch so eine Karenzzeit, ging jetzt die Woche durch die Medien. Und wie gesagt, seit 2019, 2021, da habe ich euch auch schon mal oder den Leuten, die damals schon hier waren oder dann online zugehört haben vor 2 Jahren. Zwei Faktoren für einen sicheren Server. Im ersten Beitrag ging es darum, wie ich eine Zwei-Faktor-Authentisierung für SSH-Verbindungen etablieren kann. Damals mit dem FreeOTP, also mit einer App, die ich auf meinem Handy habe, wo ich dann mit Challenge-Response-Verfahren noch zusätzlich den Verification-Code angeben muss. Und 2021 habe ich euch dann gezeigt, wie man eine Nextcloud mit Zwei-Faktor-Authentisierung schützen kann und auch wie man einen WordPress so schützen kann. Insbesondere den Admin-Zugang möchte ich natürlich sicher gestalten. Deswegen haben wir das Kapitel hier dann hinter uns. Schaut euch die Talks an, es gibt entsprechende Aufzeichnungen auch. Vorbereitungen. Ich hatte ja gesagt, wir möchten unseren YubiKey mit einer PIN schützen und bitteschön nicht mit der vorgegebenen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dementsprechend installiere ich mir den YubiKey Manager, schaue mir dann gleich mal die Firmware-Version an, ob der SSH Resident Keys unterstützt, ob die Elliptic Curve für GPG unterstützt. Das ist alles so die 5.2er Firmware, seit der das unterstützt ist. Mein einer Alter, der hier noch am Schlüsselbund ist, hat leider die 5.1.7. Da kriege ich meine SSH-Keys nicht drauf. Deswegen habe ich jetzt 2 weitere dranhängen. Und dann ändere ich die PIN. Vorbereitung relativ einfach. Ich installiere YubiKey Manager. Wenn ich eine grafische Oberfläche dafür haben möchte, nehme ich YubiKey Manager-Qt. Installiere mir die Anwendung. Und dann, ich zeige jetzt nur die Kommandozeile. Grafische Anwendungen sind meistens doch recht intuitiv, da muss ich nicht viel zeigen. Und dann schauen wir uns mit YKMan mal ein paar Infos an zu unserem YubiKey und ändern dann auch entsprechend unsere PIN. Das kopiere ich mir noch kurz in die Zwischenablage, dass ich das dann parat habe. Weil das möchte ich gleich zeigen. Bevor es aber in die erste Live-Demo geht, Lux mit Fido 2. Wir hatten ja gesehen, gut die Hälfte von euch verschlüsselt bereits eure Festplatten. Ist natürlich insbesondere auf mobilen Geräten wie Laptops eine ganz wichtige Geschichte. Wenn der mal abhanden kommt, dann ist zwar die Hardware weg, aber ich möchte nicht, dass auch meine Daten weg sind. Also verschlüssle ich. Grundsätzlich kann ich jede Art von Block-Device als Backing-Device für Lux verwenden, ob das jetzt eine einfache Partition ist, ob das eine komplette Festplatte ist, ob das ein RAID ist, ob das ein Logical Volume ist, ist relativ egal, funktioniert für alle Varianten gleichermaßen. Lux 2 bietet dabei einen standardisierten Header. Und das Schöne an diesem Header ist, dass ich 8 unabhängige Keyslots habe. Ihr habt wahrscheinlich, wenn ihr eure Festplattenverschlüsselung einsetzt, bei der Installation von eurem Betriebssystem, von eurer Distribution dann angegeben, jo, bitte Festplatte verschlüsseln und dann habt ihr euch ein schönes langes Passwort ausgesucht und müsst das dann eingeben. Das Doofe an diesem Passwort ist, ich gebe das dann ein beim Start des Systems. Vielleicht ist mein Passwortmanager da aber noch nicht aktiv, weil das ist ja eine Software, die auf meinem Laptop läuft. kann ich also schlecht aus dem Passwortmanager holen. Und selbst wenn ich den Passwortmanager auch auf dem Handy oder auf einem weiteren Gerät habe, ich muss das Passwort immer noch abtippen, was bei 30 Zeichen oder so einfach keinen Spaß macht. Aber ich habe ja noch 7 weitere Keyslots. Und diese Keyslots kann ich mit unterschiedlichen Schlüsseln auch belegen. Ich kann weitere Passwörter vergeben für zum Beispiel Kollegen, die dann auch die Partition entschlüsseln müssen. Ich kann ein Keyfile anlegen, welches ich beispielsweise auch auf einem USB-Stick habe. Oder seit Systemd V248 kann ich das auch mit dem TPM-Chip auf dem Mainboard entschlüsseln. Oder ich nehme eben ein FIDO 2 Token und bin damit relativ flexibel. Kann auch natürlich mehrere YubiKeys hinterlegen in mehreren Keyslots, sodass, falls mir einer dann doch mal abhanden kommt, dass ich immer noch einen zweiten als Backup habe. Ebenso ist dadurch, dass die Keyslots alle gleichberechtigt sind, auch immer der Fallback auf mein Passwort möglich. Für Network-Bound Disk Encryption gibt es auch eine Variante. Da gibt es eine kleine Komponente namens Clevis und einen Tank-Server. Der hält dann für meine Rechner, dann rede ich wahrscheinlich von Rechnern irgendwo im Rechenzentrum, an die ich nicht physisch rankomme, um da ein Passwort anzugeben oder einen USB-Stick anzustöpseln. Da möchte ich das dann vielleicht über einen Server verwalten. Das ist der sogenannte Tank-Server. Da kann ich dann auch die Schlüssel für meine entsprechenden Systeme vorhalten. Die authentifizieren sich über diese Clevis-Client-Komponente mit dem Server und bekommen dann genau den Lux-Key, der für sie zuständig ist. Zufällig habe ich dann gesehen, dass es auch einen Vortrag tatsächlich heute noch dazu gibt. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Raum. Schaut einfach ins Programm. Ist eine schöne Sache, gerade eben für Server, an die ich nicht rankomme, irgendwo im Rechenzentrum oder im Serverraum. Und wenn ich die dann neu boote, muss ich da natürlich auch wieder die Festplatte aufmachen, wenn sie denn verschlüsselt ist. Deswegen ist sicher ganz interessant, den Talk vielleicht anzuschauen. Wir wollen uns aber auf den YubiKey konzentrieren. Und da habe ich immer aufgeführt ein paar wichtige Dateien und Kommandos. Einerseits die etcfs-tab, die kennt ihr alle, da stehen meine Festplatten drin, die automatisch oder auch nicht automatisch eingehängt werden müssen, je nach Option, die ich damit gebe. Dann die etc-crypt-tab, wer einfach bei der Installation ein Passwort vergibt, wird damit noch nicht so viel zu tun gehabt haben. Aber grundsätzlich stehen da die Lux-Devices drin, welches ist mein Backing-Device und welches ist dann mein Lux-Volume. Da werden wir tatsächlich auch reingehen müssen und eine kleine Änderung machen und dann auch eine neue Init-RD bauen, dass die auch darüber Bescheid weiß. Dann gibt es den Befehl crypt-setup. Den kann ich verwenden, um eben verschlüsselte Partitionen und Block-Devices zu verwalten. Wir benutzen da natürlich auch die Lux-Extensions. Und dann, je nach Distribution, die ich habe, gibt es ein paar unterschiedliche Kommando. Systemd Crypt Enroll, das werde ich zeigen. Ich habe hier einen Fedora neu installiert, extra um euch das mal auf einem nackten System zu zeigen, wie ich das dann übertragen kann. In der Debian-Welt wird man eher YubiKey Lux Enroll verwenden. Und dann zum anschließenden Bauen der Init-RD. Ich verwende Dracut, auch hier in der Debian-Welt dann Update Init-FS, um die eben neu zu bauen nach der Änderung an der etc-crypt-tab. Das ist notwendig, damit die InitRAMFS darüber Bescheid weiß. Ansonsten könnte ich den YubiKey nach dem nächsten Reboot eben nicht verwenden, sondern müsste wieder mein Passwort eingeben, bis die dann beim nächsten Kernel-Update für mich automatisch mitgebaut wird. Vorgehensweise, wir können uns mal den Header anschauen und durch diesen standardisierten Header kann ich mir auch ein Backup anlegen und dann im Zweifelsfall den Header auch wieder mit Crypt-Setup Lux-Header Restore zurückspielen. Das ist eine Sache, die würde ich euch eh empfehlen, wenn ihr Lux-Verschlüsselung einsetzt, dass ihr euch, nachdem ihr eure Keys ausgerollt habt, ein Backup vor dem Header macht. Weil wenn euch die Keys dann später verloren gehen oder ihr habt die nach und nach geändert und wisst nicht mehr, wie kriege ich die Platte denn jetzt auf, einfach Backup zurückspielen und you're good to go. Das Backup sollte natürlich sicher aufbewahrt werden und zwar am besten im Safe oder sonst wo feuersicher. Und dann geht's los mit Systemd Crypt Enroll. Und da gibt es ein paar verschiedene Varianten, die ich verwenden kann. Es gibt einmal, gebe ich an, das FIDO 2 Device. Das funktioniert also mit allen diesen hier vorgestellten Schlüsseln. Ich nehme da meistens Fido 2 Device Auto, dass er einfach den angeschlossenen erkennt und ich nicht irgendwie an den bestimmten USB-Port gebunden bin oder so. Deswegen ist Fido 2 Device gleich Auto die komfortabelste Variante. Ich könnte auch genau das Device angeben, welches ich ansprechen möchte. Da sich USB-Pfade aber auch ändern können, ist es nicht immer die schönste Sache. Da gibt es ein paar Optionen. Fido 2 with Client PIN. Das heißt, ich muss auch zusätzlich die PIN angeben. Fido 2 with User Presence heißt, ich muss das Knöpfchen drücken. Ansonsten, wenn ich die beiden Parameter weglasse, reicht es tatsächlich, wenn der Key angesteckt ist und das System fährt automatisch hoch. Dann muss ich die ETC CrypTab anpassen. Das ist einmal mein Lux Volume, also das Lux Volume eben, und dann das Block Device, mein LVM, meine Partition, was auch immer ich entsperren möchte. Dann gebe ich hier an, wo ich normalerweise in der Konfiguration mit dem Passwort entweder None zu stehen habe oder auch dieses Minus oder eben mein Keyfile, wo der Schlüssel drin liegt. Dann gebe ich noch an, Fido 2 Device gleich Auto, dann ist es egal, welchen von den Fido 2 Keys ich habe und in welchem USB-Port der steckt. Wenn ich dann mehrere YubiKeys eingerichtet habe, dann kann ich auch mein Passwort wieder löschen. Das brauche ich dann gegebenenfalls nicht mehr. Das mache ich mit Trip Setup Lux Killslot. Das Passwort, welches ich bei der Installation vergeben habe, liegt im ersten, also dem mit der ID 0, kann ich dann rausschmeißen. Wenn ich ein Backup gemacht habe, kann ich im Zweifelsfall das zurückspielen und dann mit dem Passwort doch wieder aufmachen. Aber an sich will ich ja keine Passwörter benutzen. Oder ich verwende CryptSetup Lux Remove Key, dann muss ich das Passwort nochmal eingeben, welches ich entfernen möchte und dann geht das auch. Danach baue ich eine neue InitRAM-FS und starte das System neu und ab da kann ich dann meinen YubiKey verwenden zum Entsperren der Festplatte. Und da sind wir dann auch schon bei der ersten Demo. Dann fangen wir mal an, was habe ich hier auf der rechten Seite? Da habe ich USB-C, dann nehmen wir den kleinen hier und ich mache den mal auf. Und schließe den mal an. Gut, ab auf die Shell. Einmal YKMAN-Info. Er zeigt mir jetzt die Infos zu dem angeschlossenen YubiKey an. Das ist ein YubiKey 5C mit einer sehr aktuellen Firmware-Version 5.4.3. Und ich sehe den Formfaktor, ich sehe, welche Interfaces enabled sind. Das sieht soweit gut für mich aus, den kann ich also auch nachher noch verwenden, um zum Beispiel SSH-Keys drauf zu speichern oder auch meinen OpenPGP-Key. Gut, dann wollte ich als nächstes die PIN ändern, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das nächste wäre dann New PIN, na mit W, und da gebe ich jetzt mal eine. Ja, die ist jetzt nicht besser, aber macht es mir etwas einfacher, das Ganze jetzt zu demonstrieren. Okay, ist keine gesetzt, das ist neu. Die alten Versionen hatten immer die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt habe ich die PIN gesetzt. So weit, so einfach. Dann können wir uns als nächstes mal die ETC CrypTab anschauen. So schon eher. So sieht eine Zeile in der ETC CrypTab aus. Ich habe hier einmal mein LVM-Volume für das Root-Device. Und das ist das Lux-Volume, welches mir automatisch angelegt wurde bei der Installation. Wir sehen hier, da steht ein bisschen was anderes, das muss ich dann also gleich nochmal anpassen, nachdem ich das System Decrypt Enroll gemacht habe. Und genau das können wir dann ja auch mal machen. Systemd-Crypt Enroll. Kann auch kurz nochmal in die Manpage schauen und uns die wichtigsten Parameter nochmal raussuchen. Das ist für meinen Fall hier, ich möchte bitte schön die Client-Pin setzen. Machen wir das Ganze also systemd-crypt-enroll mit Client-Pin gleich true und dann muss ich noch mein Lux-Device angeben. Das ist das. Ach nee, das Block-Device natürlich. Der Lux-Header liegt auf dem Block-Device. Das ist dann das hier. Dann werde ich wahrscheinlich noch eine Fehlermeldung kriegen, weil das Sudo fehlt. Ach Gott, ja. Disk bei UID. Jetzt macht das. Und schon ist es enrolled. Dann passe ich die CryptTab an. Nee, eine Sache fehlte hier noch. Das Fido 2 Device. Genau. Jetzt gebe ich die Current Passphrase an, die ist ziemlich lang, das ist Chemnitzer Linux minus Tage 2023. Ich habe keinen Bock, die jedes Mal anzugeben. Jetzt gebe ich den PIN an. Ich muss wahrscheinlich noch das Knöpfchen drücken. Genau. Einmal das Knöpfchen gedrückt und dann ist es auch enrolled. Jetzt kann ich also die CryptTab anpassen und gebe dann hier am Ende auch nochmal das an. Fertig und einmal mit Trakut minus minus regenerate all. Dann schaue ich doch nochmal in den Folien kurz. Das Force fehlte. Jetzt baut er mir also die neue Init-RD und dann kann ich beim nächsten booten. Und das schauen wir uns auch gleich an, das mit dem Fido 2 Device aufmachen. Dauert jetzt ein kleines Momentchen. Währenddessen habt ihr bis hierhin Fragen vielleicht schon mal. Ja.
Eben als wir das in den CryptTab eingegeben haben, da war jetzt mit minus minus Fido 2 und so weiter erwähnt worden. Und bei dem anderen war es in der Folie ohne das Minus geschrieben. Oh. Das verunsichert mich ein bisschen.
Du hast recht, hier sollte es raus. Dann muss ich leider doch nochmal bauen. Vielen Dank für den Hinweis. Besser jetzt? Ja, besser jetzt, als wenn ich da nicht mehr reinkomme und die Präsentation dann unfreiwillig beendet ist. Das wollen wir natürlich nicht. Nein, das ist ein guter Hinweis. Ich habe zu viel gecopy-pastet. Weitere Fragen vielleicht? Ja. Das kannst du mit einem und demselben Key entschlüsseln. Ja, du hast dann ja für jede Partition einen Eintrag in der etc CryptTab zu stehen und das musst du dann auch für beide Partitionen anpassen.
eine ganz allgemeine Frage. Normalerweise habe ich jetzt bisher nur mit Lux und CryptHub gearbeitet.
Mhm.
Jetzt kommt das SystemD damit ins Spiel. Ist das für das User-Interface, für den
User-Interface da? SystemD bringt einen Service mit, um eben die verschlüsselten Festplatten, die Lux-verschlüsselten Festplatten zu entschlüsseln. In neueren Versionen seit der 248 und der übernimmt dann für mich die Entschlüsselung beziehungsweise reicht das dann entsprechend weiter und das ermöglicht mir dann auch den Fallback auf die Passphrase. Wenn ich nach 30 Sekunden keinen Key eingegeben oder den Key nicht parat habe, warte ich 30 Sekunden und dann kann ich das Passwort eingeben. Gut. Machen wir doch mal einen Reboot. Das sollte man jetzt hoffentlich auch auf dem Beamer sehen. Ja. Die YubiKeys haben leider keine updatebare Firmware. Die Nitro Keys, die sind Open Source und da gibt es dann auch regelmäßig Firmware Updates. Bei den YubiKeys ist das leider nicht möglich. Wenn du ein Feature brauchst, welches erst in der neuen Firmware-Version unterstützt ist, ja. Der ist schon bestellbar, aber offensichtlich noch nicht lieferbar. Ich habe im Dezember bestellt und warte immer noch. Ihr seht jetzt, kurz mal, ich habe jetzt die PIN eingegeben und jetzt drücke ich das Knöpfchen und dann geht es auch weiter. Ich habe nicht mehr Chemnitzer Linux-Tage 2023 eingeben müssen. Deutlich komfortabler, finde ich. Ich muss das nochmal drücken, ja. Ich muss das bestätigen. Ich gebe den Key ein, drücke Enter und dann drücke ich nochmal auf das Knöpfchen. Das passt hier jetzt nicht. Hier muss ich noch mein Passwort eingeben. Das ist auch ungewohnt. Das möchte ich als nächstes mal abschalten. Das ist nämlich immer noch recht lang. Ist doof. Will ich nicht. Hm? Sollte gleich wieder kommen. Nein, das war der falsche. Hier rennt die Zeit davon. Hier rennt die Zeit davon. Machen wir also ganz schnell weiter und schauen uns als nächstes den Login mit YubiKey an. Ich kann auch Logins mit YubiKeys absichern. Das hatte ich ein bisschen ähnlich schon gezeigt bei Zwei-Faktor-Authentisierung für SSH. Auch da haben wir uns die PAM-Konfiguration angeschaut. Wer so ein bisschen mehr zur PAM-Konfiguration haben möchte, schaut sich mein Talk von 2019 nochmal an. Da habe ich für unterschiedliche Dienste, zum Beispiel für den grafischen Login, für den lokalen Login, für meinen SSH-Server oder auch für sudo oder su verschiedene Möglichkeiten, wie ich die Authentifizierung durchführen kann und kann dann dort auch eine Mehrfaktor-Authentifizierung etablieren. Die YubiKeys kann ich dabei einrichten, entweder als einzigen Faktor, den ich habe, dass ich wirklich nur noch die PIN eingebe und das Knöpfchen drücke oder gar nur das Knöpfchen drücke, oder aber auch als zusätzlichen Faktor, dass ich dann Passwort und eben den YubiKey benutze. Je nachdem, was ich haben möchte, richte ich das dann für meine unterschiedlichen Dienste ein. Ich zeige es euch nur ganz einfach an der Stelle. Ich möchte einfach mein Passwort durch den YubiKey ersetzen an der Stelle. Für SSH ist das jetzt nicht so wirklich praktisch. Der entfernte Server weiß natürlich nicht, was für USB-Geräte bei mir am Laptop stecken. Dafür zeige ich euch dann als nächstes auch noch oder als übernächstes SSH-Keys auf dem YubiKey zu speichern und die dann auch auf einen anderen Rechner übertragen zu können. Ich hoffe, dass ich das zeitlich noch schaffe. Installation der Pakete, PAM-U2F installieren. Und dann muss ich mir ein Verzeichnis erstellen, .config/yubico. Dort werden dann die IDs meiner entsprechenden Keys gespeichert. Und dann rufe ich PAM-U2F-CFG auf und drücke dann wieder das Knöpfchen und dann schreibt er mir das entsprechend in die U2F-Keys-Datei. Das wiederhole ich für jeden weiteren Key. Die Datei würde mir überschrieben werden, deswegen setze ich bitte das -n für jeden weiteren Key, den ich hinzufügen möchte. Weitere Option, ich kann auch da bereits die PIN Verification und User Presence aktivieren. Hat bei mir tatsächlich zu Problemen geführt, macht aber nichts. Das PAM-Modul kann das und dann gebe ich das einfach als Parameter für mein PAM-Modul mit. Die PAM-Konfiguration geschieht in Debian sehr einfach mit PAM-Out-Update. Dann bekomme ich so Menü geführt, welche Authentifizierungsmethoden ich denn verwenden möchte. In der Red Hat-Welt kann ich Out-Select verwenden und dann sage ich Enable Feature with PAM-U2F. Das wird mir das als einzigen Faktor setzen. Oder ich sage with PAM-U2F-2FA, dann wird mir das als zweiter Faktor eingerichtet. Ich kann das Ganze natürlich auch händisch eintragen. Hier sehen wir das auch nochmal, die Option für das Modul, in dem Fall out und sufficient, also ausreichend. Das ist für die Einfaktor-Authentisierung. Dann gebe ich meine YubiKey-Pin an, drücke das Knöpfchen und ich bin drinne. Wenn ich den YubiKey nicht parat habe, kann ich immer noch mein Passwort verwenden. Das Q sorgt dafür, dass ich auch einen Text angezeigt bekomme, dass ich bitte schön meine PIN eingeben soll. Und das PIN Verification sorgt dafür, dass die PIN auch abgefragt wird. Und dann schauen wir uns das Ganze wieder in der Praxis an. Ja. Einmal Terminal auf. Und dann können wir uns als erstes ja mal ein bisschen umschauen im Ordner etc.pamd. Für diejenigen von euch, die da vielleicht nicht so ganz firm drin sind. Da haben wir also unterschiedlichste Konfigurationsdateien für die unterschiedlichen Dienste auf einem Red Hat-basierten System. Wie hier steht das meiste tatsächlich in einer System-Out und wird von den anderen einfach eingelesen, zum Beispiel auch für den SSHD oder auch für sudo. Können wir ja auch gerne mal reinschauen. Nehmen wir mal die Sudo-Konfiguration. Sudo, wir sehen out include system out und dieses out-Update sorgt einfach dafür, dass das in der system out eingetragen wird und alle weiteren PAM-Dateien, die eben diese system out einbinden, die benutzen das dann auch für mich. Wenn ich es explizit einrichten möchte, würde ich die system out hier rausnehmen und dort dann mein entsprechendes Modul eintragen. Gut, dann können wir das Ganze ja auch gleich mal einrichten. Einmal out-select und das ist dann with U2F. Mache ich an der Stelle aber vielleicht mal noch nicht. Erstmal sollte ich mir das Ganze auch einrichten. Das Ganze dadurch, dass ich das in meinem Home-Verzeichnis mache, ist natürlich userbasiert, kann ich also für jeden User einzeln machen. Als Administrator kann ich das natürlich auch zentral pflegen und dann ausrollen und dann gebe ich meinem User einfach nur noch den YubiKey hier, den kannst du verwenden, um dich dann anzumelden. U2F-CFG und das Ganze schreibe ich dann einfach in die Datei .config. YubiKey und 2F-Keys. Ich muss die PIN eingeben und drücke einmal das Knöpfchen und fertig ist. Da können wir auch gerne mal reinschauen in die Datei. Sieht so aus, vorne steht mein Benutzername, dann die ID des Tokens und ich sehe hier zusätzlich das .presence, das stört mich nicht. Wenn ich hier zusätzlich die PIN-Verification angeschaltet habe, stand da drin einfach noch zusätzlich .pin, hat bei mir aber zu Problemen geführt tatsächlich. Deswegen möchte ich das an der Stelle nicht machen und gebe das dann einfach meinem PAM-Modul mit. Und dann machen wir das Out-Select. Hier hatten wir es. Enable Feature. Ich wusste, irgendwas fehlt. Okay, das Modul hatte ich bereits vorab installiert und jetzt können wir uns das Ganze ja auch noch mal kurz anschauen, bevor wir das dann ausprobieren. Das mache ich dann mit sudo cut etc pam.d und dann nehmen wir jetzt einfach mal die System out, weil da hat das eingetragen. Ne, haben wir es nicht hier eingetragen. Da haben wir es, genau. Und die Zeile möchte ich jetzt auch gerne nochmal ergänzen. Also gehen wir rein und schalten die Pin Verification nochmal zusätzlich an. So hätte ich es wahrscheinlich auch schneller gefunden. Pin Verification gleich 1. So. Ja, das passt. Wollen wir uns das doch mal anschauen. Ich melde mich also einmal wieder ab. Seht ihr meinen Login-Screen? Das ist sehr schade, dass ihr das nicht seht. Ja, er macht es auch noch nicht. Er will das Passwort. Ja, aber einmal. Also noch will er das Passwort.
Welche Login-Händler läuft
da? Ja, vermutlich. Machen wir doch nochmal einen schnellen Reboot. Fragen dazu, solange der hier wieder am Neustarten ist.
Sowohl die Key als auch der Individuum speichern eine 4600 lange Schlüsselpaare, also Abschlüssel. Ist da nochmal, sagt man, Update zu erwarten? Schlüssel lenken werden ja auch mal länger.
Beim YubiKey definitiv nicht. Irgendwann vielleicht in der nächsten Version. Beim NitroKey ist es durchaus möglich, dass dadurch ein Firmware-Update noch was kommt. Achso, ich sollte noch das Knöpfchen drücken, dann bootet er auch. Und hier will er immer noch das Passwort. Gut, habt ihr jetzt leider nicht gesehen. Ihr könnt euch das gerne nachher nochmal bei mir anschauen. Ist jetzt ein bisschen doof mit dem Screen. Ich würde sagen, wir machen weiter und ihr kommt dann einfach nachher nochmal zu uns an den B1-Stand und schaut euch das Ganze nochmal live an. Als nächstes möchte ich euch nämlich noch eine sehr praktische Sache zeigen, nämlich, dass ich dann auch den Bildschirm automatisch sperren kann. Weil ich möchte den Key abziehen und möchte nicht irgendwie noch Super L drücken oder so, sondern ich ziehe einfach den Key ab, der Bildschirm ist gesperrt und mein Laptop ist soweit sicher. Dazu brauche ich erstmal die USB-ID des YubiKeys, so eine USB-ID spaltet sich immer in Hersteller-ID und Device-ID. Die ist bei den YubiKeys zum Glück sehr, sehr berechenbar. Und dann checkt er einfach, jo, ist das Device denn noch da und reagiert auf das Abziehen über eine entsprechende UDEF-Regel. Und dann wird mein kleines Skript ausgeführt. Dazu brauche ich einmal dieses hier. Das schmeiße ich als UDEF-Regel rein, da überprüft er auf ein HID-RAW-Device. Diese YubiKeys melden sich also als Human Interface Device an, ähnlich wie auch eine Tastatur oder eine Maus. Dann habe ich die Vendor-ID. Das ist die Vendor-ID von YubiKo und das, die Produkt-ID, das ist die 0407 für die aktuellen YubiKeys. Ich werde das auch gegebenenfalls nochmal überprüfen gleich. Und gebe ich eine Umgebungsvariable mit, nämlich engage screen lock, setze diese auf yes. Und wenn dann eine Action geschieht, nämlich ein remove auf mein Device und diese Variable gesetzt ist, dann wird etwas ausgeführt, nämlich mein U2F lock screen.
Dieses Skript, was ausgeführt wird, ich nehme an, das läuft dann erstmal unter Boot und muss erstmal das in die richtige User Session dann bringen.
Das benutzt Switch User. Das habe ich auf der nächsten Folge. Wenn ich das hier angelegt habe, dann muss ich einmal systemd-udevd neu laden, dass er die neue Regel auch kennt und dann entsprechende Aktion ausführen kann. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich unser U2F-Log-Screen-Skript. Das haben wir hier. Das hat der liebe Kollege Johannes für mich geschrieben, beziehungsweise der hat das schon letztes Jahr in einem Blogpost im B1-Blog veröffentlicht. Er hat das damals für OpenSUSE gebaut gehabt und ich habe das ein bisschen angepasst für mich, sodass es eben nicht auf KDE geht, sondern auf meinem Fedora mit einem GNOME funktioniert. Ebenso habe ich hier einen Hotkey festgelegt. Wenn ich nämlich nicht möchte, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn ich den YubiKey abziehe, drücke ich die linke Shift-Taste und ziehe ihn dann ab und dann bleibt mein Screen offen, weil ich zum Beispiel den Port für irgendwas anderes brauche. Dabei überprüft er hier, welches Device ist denn da, fragt das dann ab und gibt mir auch mit Logger eine entsprechende Meldung aus. Und letztendlich führt er dann aus auf meinem Display ein XCG Screensaver Log, sorgt also dafür, dass der Screensaver angeht und das System sperrt. Das Ganze führt dann natürlich auch in meiner Session aus, also sudo-utinguin. Um euch das zu zeigen, würde ich wahrscheinlich am besten in das andere System, da habe ich es schon eingerichtet, dann sparen wir ein bisschen Zeit. Da muss ich das hier nicht nochmal schreiben. Weil das ist leider auch, wenn ich mal auf die Uhr gucke, das Letzte, was ich euch zeigen kann. Leider habe ich mich ein bisschen verschätzt mit der Zeitplanung und das Anlegen von SSH-Keys auf dem YubiKey wird nicht mehr passen, fürchte ich. Würde ich euch anbieten, kommt bei uns an Stand, dann zeige ich es euch. Tut mir leid, aber es ist ein bisschen... Ich habe mich verschätzt von der Zeit. Habt ihr noch Fragen?
Was mit dem SSH? Ist das über GPG, was ihr zeigen wollt?
Nein, das ist tatsächlich SSH Resident Keys. Das heißt, ich lege einen SSH Resident Key an und der wird direkt auf dem YubiKey gespeichert und als Referenz für den Private Key wird im .ssh-Verzeichnis dann nur noch ein Verweis quasi auf den YubiKey angelegt. Und wenn ich das als Resident Key konfiguriere, kann ich den auch mit SSH Keygen auf einem weiteren System dann wieder anlegen, sodass ich das dann auch von mehreren Rechnern aus verwende.
GPG funktioniert bestens. GPG ist unglaublich langsam. Wenn du da 100 Verbindungen aufmachen musst, ist das mit GPG wirklich ein Schmerz.
Weitere Fragen? Ja, bitte.
Der Login-Screen mit dem automatischen Locken, der ist nicht an GPG gefunden. Das ist
ja, ja, natürlich, das geht mit jedem U12-Device. Alles, was ich bisher gezeigt habe, funktioniert genauso mit dem Solo-Key. Mit ja, klar. Ja, geht mit jedem Device. Ich muss halt bloß den eindeutigen Identifier abgeben, funktioniert genauso gut mit dem USB-Stick.
Hast du schon was gefunden zu YubiKeys mit WireGuard-Tunneln
aufbauen? Nee, noch nicht weiter geguckt, aber interessantes Thema. Vielleicht nächstes Jahr.
Solo-Key ist ja dann Open Source. Wäre es da denkbar, dass es dann Firmware-Updates dafür gibt?
Grundsätzlich ja, aber Solo-Key ist ein bisschen doof. Die wollten schon vor Ewigkeit die Version 2 rausbringen, haben das über Kickstarter gefundet und es kommt immer noch nichts. Weitere Fragen? Wenn du einen NFC-Chip hast, ja. Aber die meisten Laptops haben keinen NFC. Ich habe damit Erfahrung für GPG-Keys. Ich benutze den GoPass als Passwortmanager. Und da habe ich auch meinen Key auf dem YubiKey zu liegen und habe auf dem Handy auch über den Password Store die App und das funktioniert. Dann mit NFC auch. GoPass. Pass ist der klassische Unix-Passwortmanager, schön von der CLI zu bedienen, kann übrigens auch OTP. GoPass ist ein Rewrite in Go von dem Ganzen. Und das Schöne am GoPass ist, dass der unterschiedliche Keystores auch unterstützt. Und wir nutzen den in der B1 sehr, sehr viel tatsächlich. Wir sind eine Consulting-Firma und sind für unterschiedlichste Kunden tätig, also in unterschiedlichsten Projekten auch. Und dann kommt vielleicht mal ein Kollege dazu in das Projekt und der muss ja irgendwie dann auch auf die Umgebung von dem Kunden zugreifen können. Dann wird er entsprechend auf das Git-Repo mit den Credentials, mit den verschlüsselten Credentials berechtigt. Das Ganze, sein GPG-Key wird einfach dem GoPass hinzugefügt für diesen Keystore. Einmal re-encrypt gemacht, er ist Empfänger hinzugefügt und fertig ist. Das ist also eine sehr, sehr praktische Sache. Durch diese unterschiedlichen Keystores kann ich das wunderschön im Git vorhalten und dann eben für unterschiedliche Keys oder dann auch freigeben und neu verschlüsseln. Nutzen wir tatsächlich sehr, sehr viel. Was hast du denn jetzt hier? Achso, hier habe ich nur den eingerichtet. Noch Fragen? Wie oft man die PIN falsch eingeben kann, ist eine gute Frage. Kann ich standardmäßig 3-mal, kann ich aber auch entsprechend abändern über Parameter.
Man kann noch eine zweite PIN
von der PUC
meistens
mitnehmen. Ja, das ist die Admin-PIN. Bei den YubiKeys nennt die sich Admin-PIN. Die ist dann üblicherweise 8 Stellen lang.
Die war auch mal eine Zeit lang 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Admin-PIN. Die normale 1, 2, 3, 4, 5, 6, die Admin-PIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, wunderschön, ne? Deswegen zu Anfang immer bitte die PIN setzen. Beide. Ja, die Admin-PIN habe ich jetzt nicht gezeigt. Du hast recht. Die möchte ich natürlich erst recht setzen. Sonst noch Fragen?
Gibt es eine Möglichkeit, die auf den YubiKeys gespeicherten Schlüssel zu sichern? Oder wie funktioniert das da?
Nein, gibt es nicht. Das heißt, ich werde auch niemals mit einem YubiKey nur glücklich werden, sondern ich sollte mir immer auch einen Backup-Key holen, damit ich eben Fallback habe.
Also man kann das, den GPG-Teil kann man
immer. Den GPG-Teil kann man rausholen, ja, aber wenn ich den Schlüssel selber als Faktor verwende, dann nicht. Das heißt, ich habe aber jederzeit die Möglichkeit, mir mehrere Keys zu besorgen und ich kann der, zum Beispiel dem PAM-Yubico-Modul oder dem PAM-U2F-Modul kann ich auch mehrere Keys hinzufügen. Dann kann ich einen von diesen verwenden. Dasselbe gilt für Lux-Verschlüsselung. Auch da habe ich ja bis zu 8 Keyslots zur Verfügung, kann also auch dort mehrere Keys hinterlegen. Sonst noch Fragen? Falls nein, möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Eine Sache zeige ich euch aber nochmal. Ich habe jetzt mein normales System gebootet und ziehe jetzt einfach mal hier den Schlüssel ab und der Bildschirmschoner geht nicht an. Warum? Bestimmt. Bestimmt. Eigentlich sollte er aber wirklich, ich habe das doch getestet. Nö, will er gerade nicht. Na gut, Debugging-Session dann gleich am B1 stand, aber wahrscheinlich erst, nachdem wir unsere Tombola gemacht haben um 15 Uhr. Wer noch kein Los eingeworfen hat und ein YubiKey braucht, kommt vorbei, füllt den Zettel aus, dann könnt ihr einen gewinnen.